ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller und Fauser-Biograf Ambros Weibel. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Weibel, im Doppelkopf ist es üblich, die Gäste immer mit einem Stichwort zu versehen, das bereits auf ein Thema hinweist, das mit dem Studiogast in Verbindung steht. In Ihrem Falle haben wir Fauser Forscher gewählt, denn neben Ihrer eigenen schriftstellerischen Tätigkeit war die Biografie über den Dichter, Essayist und Journalist Jörg Fauser, die Sie zusammen mit Matthias Penzel rausgebracht haben, ein ganz wichtiges Werk für Sie. Ein Werk, das nicht nur ein sehr positives Echo gefunden hat, sondern das auch dazu geführt hat, dass man sich an den heute fast schon vergessenen Jörg Fauser, der ja zu Lebzeiten vielen als Kultautor galt, dass man sich an Jörg Fauser also wieder erinnert hat. Und dass Sie gerade heute bei uns im Studio sind, Herr Weibel, hat auch direkt etwas mit Jörg Fauser zu tun. Denn einen Tag nach seinem 43. Geburtstag am 17. Juli 1987 ist Jörg Fauser auf etwas, sagen wir, eigenartige Weise ums Leben gekommen. Dazu später mehr. Herr Weibel, die Frage an Sie als sein Biograf: Wer war Jörg Fauser?
Ja, Jörg Fauser war zunächst und vor allem ein deutscher Schriftsteller, der 1944 in Bad Schwalbach geboren wurde, in Frankfurt am Main aufwuchs, dann ein kurzes, schnelles Leben hingelegt hat und, wie Sie ja schon gesagt haben, leider schon mit 43 Jahren tödlich verunglückt ist.
Was sind denn die, wenn man jetzt das Leben Fausers mal so ein bisschen nachzeichnet? Er ist ja übrigens auch mit unserem Sender hier verbunden, mit dem Hessischen Rundfunk. Seine Mutter war ja hier schon beschäftigt gewesen oder hat im HR gewirkt. Und auch Jörg Fauser selbst hat bereits als Kind seinen Auftritt gehabt beim HR.
Ja, Jörg Fauser war das Purzel. Das war eine der frühen, ich glaube sogar die erste Kindersendung, die der HR ausgestrahlt hat. War zunächst eine Radiosendung, dann auch eine Fernsehsendung. In beiden Medien hat Jörg Fauser diese Rolle des Purzel übernommen. Übrigens auch, das gab auch andere berühmte Purzels, zum Beispiel die Schriftstellerin Eva Demski, die sowohl Jörg Fauser kannte, als auch die Familien kannten sich sehr gut, waren miteinander befreundet. Maria Fauser hat über viele Jahre den morgendlichen Ratgeber moderiert, mit einer Anmoderation, die sie sozusagen zur hessenweiten Berühmtheit gemacht hat. Guten Morgen, meine lieben Hausfrauen. Das war natürlich nicht ihr eigentlicher Beruf, sie war eigentlich Schauspielerin, aber hat eben so die Familie ernährt.
Frankfurt war für Fauser ja die Heimatstadt, das hat er selbst so gesagt. Er ist mit 6 Jahren, glaube ich, nach Frankfurt gekommen, genau, Sie hatten es erwähnt. Und Sie haben auch erwähnt, dass es ja ein ziemlich kurzes und heftiges Leben gewesen war, was er gelebt hat. Jörg Fauser war sehr umtriebig, sehr unruhig, hat Erfahrungen in den verschiedensten Milieus gesucht und er hatte, sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, ein Leben lang mit seinen Drogenproblemen zu tun gehabt, neben seinem Alkoholismus eben auch mit sogenannten harten Drogen. Er hat übrigens 1969 auch für den Hessischen Rundfunk eine Reportage gemacht, die hieß dann auch Abenteuer Droge. Herr Weibel, einer der Romane Fausers, Der Schneemann, der 1985 mit Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle verfilmt wurde, ist ja auch so ein Beleg dafür, dass Fauser die eigenen Erfahrungen mit Drogen und der Drogenszene auch in sein literarisches Werk eingearbeitet hat. Welchen Stellenwert haben diese Drogen und Drogenerfahrungen denn gehabt für sein Leben und auch für sein Werk?
Fausers Drogensucht ist, glaube ich, von der heutigen Drogenkarriere unterscheidet sich doch etwas. Ne? Denn als Fauser anfing, mit Drogen zu experimentieren, als er so 18, 19 war, da gab es das ja noch nicht als Massenphänomen. Ja? Da gab es noch nicht mal sozusagen Cannabis oder irgendwas anderes zu rauchen. Sondern Fauser war da sehr stark von der Literatur infiziert, von William Burroughs, möglicherweise auch noch von älteren französischen Vorbildern. Fauser hat, wie vielleicht jeder, der zu einer Droge greift, natürlich einen Ausweg gesucht, nicht aus einer hoffnungslosen Situation. Wenn man in den 50er Jahren ganz gut versorgt aufwuchs, dann war die Situation nicht unbedingt hoffnungslos, aber sie war unglaublich langweilig. Und diese Drogen boten halt einen Weg, Erfahrungen zu machen, die nicht jeder hatte. Und bei Fauser spielte ganz bestimmt auch eine Rolle, dass er von Anfang an gesagt hat, ich mache Erfahrungen nicht um der Erfahrung willen, sondern das ist mein Rohstoff. Das ist das, worüber ich jetzt oder worüber ich später mal schreiben werde.
Jetzt muss man ja mal kurz einhalten, er kam ja nicht, wenn Sie sagen langweilig, er kam ja jetzt nicht aus einem einfachen oder bürgerlichen Elternhaus. Sein Vater war ein Maler gewesen, die Mutter Schauspielerin. Ja.
Gar nicht, nee. Fauser kommt aus einer Künstlerfamilie, wobei er selber sagt, diese Künstlerfamilie hat gar nichts Bohemartiges. Und wenn man Maria Fauser bei sich zu Hause besucht, dann merkt man auch, dass das eigentlich ein sehr ernsthaftes Künstlermilieu ist. Also gar nichts, das hat gar nichts Talmihaftes oder sowas. Sondern Arthur Fauser hatte einen recht harten Lebensweg, denn gerade als er als Maler anfing zu reüssieren, haben ihn die Nazis schon verboten und er war dann sozusagen die ganze Nazi-Zeit über wirklich on the road erzwungenermaßen. Er musste emigrieren, er kam wieder zurück, er musste um seinen Lebensunterhalt kämpfen, dann war er 5 Jahre Soldat. Nee, Fauser kam aus einer sehr speziellen Familie, die ihn bestimmt sehr geprägt hat. Denn die Eltern waren im Unterschied zu vielen seiner Generationsgenossen in der Nazi-Zeit integer geblieben und sie haben anderen Leuten geholfen. Und das hat Fauser sicher auch moralisch geprägt. Da konnte er moralische Kriterien entwickeln, wie man als Künstler und als Mensch sich in einer Gesellschaft zu bewegen hat. Arthur Fauser, sein Vater, war sehr rigoros. Er hat Kunden aus dem Haus geschmissen, die seiner Meinung nach nicht wert waren, seine Bilder zu besitzen. Er wurde zwar auch ausgezeichnet, aber es ist ein schwieriger, aber sicher auch sehr prägender und sehr ein Vater, an dem man sich auf jeden Fall reiben konnte. Und Maria Fauser, die eigentlich auch gut eine schauspielerische Karriere hätte machen können, hat er sicher einen zurückgesteckt und hat eben diese Familie dann zu einem großen Teil ernährt und damit auch zusammengehalten.
Also mehr das Zeitgefühl, was so als grau und langweilig empfunden wurde.
Sicher, also Fauser hat ja auch andere Wege gesucht, jetzt nicht nur in den Drogen, sondern er ist früh nach London gegangen. Und es war eben damals ein großer Unterschied in den 50er Jahre, ob man in Frankfurt lebte oder eben in London. Ne? Er hat immer wieder versucht auszubrechen. Und insofern kann man vielleicht auch nicht sagen, dass diese Drogensucht jetzt so sein ganzes Leben als Problem durchzieht. Sondern er hatte das eigentlich ganz gut im Griff. Denn als er merkte, dass diese harten Drogen, die er genommen hat, Opium, Heroin, dass die sein Leben zerstören werden und damit auch seine Existenz, seine damals eigentlich noch gar nicht vorhandene Existenz, aber seine nie aus den Augen verlorene Existenz als Schriftsteller, dass die das verhindern werden, weil sie ihn umbringen werden. Da hat er es ja auch sehr schnell und sehr konsequent geschafft, damit aufzuhören und hat sicher die Ersatzdroge Alkohol gesucht. Aber nach allem, was man so weiß, war er, wenn er denn fit sein wollte, bis zum Schluss ein gesunder Mann.
Ihre Jörg-Fauser-Biografie ist überschrieben mit Rebell im Cola-Hinterland. Cola-Hinterland, Herr Weibel, wer hat denn diesen wunderbaren Begriff geprägt?
Der Begriff stammt von Jürgen Ploog. Jürgen Ploog war Anfang der 70er Jahre ein enger Freund von Jörg Fauser, auch ein Schriftsteller. Und der hatte ein für die Popliteratur berühmtes Buch veröffentlicht, Coca-Cola Hinterland. Das Coca-Cola wurde ihm dann verboten von der Brausefirma und seitdem davon übrig geblieben ist eben der Begriff Cola Hinterland für die Bundesrepublik. Naja, und den Titel haben wir deswegen gewählt, weil diese Biografie, als wir daran arbeiteten, dass wir selber merken, dass wir uns eigentlich unsere eigene Geschichte erschließen, unseren eigenen Background, der nun mal ein Westdeutscher ist. Und an all den Punkten, wo in der Geschichte der Bundesrepublik was zu holen war, war Fauser eigentlich da. Und so schien uns das ganz gut, den Schriftsteller auch da zu verorten, wo er hingehört.
Es ist ja nicht nur ein chronologisches Nachzeichnen der Lebensstation von Jörg Fauser in Ihrer Biografie, sondern Sie erzählen regelrecht, sehr spannend übrigens auch, die Geschichte dieses Menschen. Also auch, wie Sie eben gesagt haben, die gesellschaftspolitischen, den historischen Hintergrund. Ihre Biografie fängt dann eben auch einen großen Teil der Zeitgeschichte zwischen den späten 60er Jahren bis zu Fausers Tod Mitte der 80er Jahre ein. Fauser war ein Rebell im Cola-Hinterland, aber er war ja nicht der klassische 68er-Revolutionär. Was hat ihm denn eigentlich nicht gepasst an den 68er-Kollegen, die er ja literarisch auch immer stark anpöbelt?
Na, zunächst mal hat ihm nicht daran gepasst, dass er nicht daran geglaubt hat. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass Leute, die wie Rudi Dutschke oder in Frankfurt auch der Kral, die ja sehr intelligente und auch sehr integre Leute waren, meiner Meinung nach, dass die aber tatsächlich geglaubt haben, sie könnten also nun in der Bundesrepublik eine Revolution machen. Und daran hat Fauser eben schon als er die Anfänge der Studentenbewegung beobachtet hat, nicht glauben können. Das war sicher ein Grund. Das war ein realistischer Blick, bestimmt auch geschult durch Diskussionen mit seinem Vater, der ein enttäuschter Kommunist war und der eine Position des Hasses auf alle Politiker hatte, die er auch mit großer Werbe vertreten hat. Das andere war natürlich die 68er, wenn man das so pauschal sagen kann, von denen Fauser sich übrigens nie abgewandt hat. Fauser hat immer gesagt, ich bin ein Teil dieser Generation und diese Generation hat viel Großartiges geleistet und viel in Bewegung gebracht. 68 wurde ja ein jugendliches Leitbild abgelöst. Früher wollten alle Dichter werden, so in der Tradition von Gottfried Benn. Dann hieß es plötzlich, alle wollen politisch tätig sein, beziehungsweise eher Lehrer werden. Und Fauser hatte nun mal diese Idee, er ist ein Dichter, er ist ein Schriftsteller. Und das schien ihm, diese große Politisierung 68, schien ihm da im Weg zu stehen. Ein dritter Grund ist, dass als die Revolte von 68 sich abzeichnete, dass diese Revolte scheitern wird, haben sich viele 68er in den Kulturbereich begeben, beziehungsweise von der heutigen Warte aus, muss man auch sagen, eben abschieben lassen und haben den beherrscht. Und wie dann Fauser sehr schön in den 80er Jahren formuliert hat, er ist eben ein Schriftsteller, keine Stipendien, keine Preise, keine Gelder der öffentlichen Hand. Insofern hat er sie nicht unbedingt angepöbelt, sondern er hat sich dagegen gewehrt, eben als jemand zu behandelt zu werden, der hier nicht reingehört, wie man es ihm dann auch später ganz offen gesagt hat, dass er hier nicht reingehört, nämlich beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Ja.
Was ist da passiert?
Faust hat eine Geschichte vorgelesen, die bestimmt nicht zu seinen besten Geschichten gehört, die aber eine handwerklich gut gemachte, spannende Erzählung ist, eines Paares auf Zypern. Und dort wurde er dann eben von den versammelten Koryphäen einfach niedergemacht. Also von Walter Jens, von Marcel Reich-Ranitzky auch, bei dem das ja immer noch eine ironisch heitere Note hat, hat Fauser ihm auch persönlich nicht übel genommen. Von anderen Leuten, die man heute gar nicht mehr kennt. Vor allem kennt man nicht mehr diese Leute, die damals mit ihm gelesen haben, die eben da die auch in den 80ern noch übliche Innerlichkeitsprosa verlesen haben. Also wie Fauser mal so schön sagte, diese Leute, die eben erzählen, dass sie auf Lehramt studiert haben und dann keinen Platz bekommen haben. Das ist das Drama ihres Lebens. Daraus kann man sich ja auch was machen, aber das ist auch gar nicht der Punkt, die Polemik, sondern man hat Fauser immer gesagt, das ist trivial. Das ist trivial, das ist Männerkitsch, das ist keine Kultur. Und dagegen hat er sich natürlich gewehrt. Und meiner Meinung nach nicht zuletzt auch deswegen, weil in dieser Art der Unterscheidung zwischen U- und E-Kultur natürlich noch eine ganze Menge an politischem Erbe drin steckt, was den Leuten gar nicht bewusst war. Ja? Man kann eben besser mit Wagner in Russland einmarschieren als mit den Doors oder beim Flipperspielen. Ne?
Ja, wir kommen auf das Werk von Fauser nochmal zu sprechen im zweiten Teil. Jetzt haben wir gerade kurz gehört, wie Fauser die 68er in Anführungszeichen gesehen hat. Die Frage von der anderen Richtung, wie haben ihn denn seine Zeitgenossen gesehen? Sie haben ja im Zuge Ihrer Recherchen auch zum Beispiel mit Joschka Fischer gesprochen, der Fauser gut kannte.
Joschka Fischer hat Fauser erst Anfang der 80er Jahre überhaupt kennengelernt. Die waren zwar zur gleichen Zeit in Frankfurt, aber Fischer war ein politisch aktiver Star der Frankfurter Szene und Fauser war ein Niemand. Fauser war gar nicht vorhanden. Fauser galt vielleicht in so einer Underground-Literaturszene galt er so ein bisschen als Enfant terrible, aber er hatte damals ja schon auch noch mit seiner Heroinsucht zu kämpfen. Dann später hat er sich in den Bornheimer Stehausschenken rumgetrieben, weil er eben der Meinung war, dass dort einige Geschichten zu finden wären, die noch niemand aufgeschrieben hat. Und da hat er auch recht gehabt, seine Kurzgeschichten aus der Zeit sind vielleicht das Beste, was er je geschrieben hat. Also die kannten sich damals gar nicht. Überhaupt auch Eva Demski kannte ihn, weil sie eben sich als Kinder schon kannten, aber hielt auch nichts von seinen literarischen Versuchen. Nein, also zwischen den 68ern und Fauser bestand zur eigentlichen Zeit von 68 bestand da wenig Kontakt. Fauser hat zwar in einem besetzten Haus gewohnt, aber es war sehr schnell klar, dass mit ihm da nichts anzufangen ist. Ich möchte das auch gar nicht idealisieren. Fauser hat es auch selber nicht getan. Er hat mal geschrieben, die betrachteten ihn eben als unterbelichtete, triste Vorstadtmoräne, der einfach einen ganz anderen Film fährt als diesen optimistischen, kämpferischen Zugang, den seine Altersgenossen da hatten. Ne? Also Fauser hat, wenn man das nochmal anders, was ich gern machen will, nochmal anders formulieren will, Fauser hat bestimmt einen entscheidenden Fehler gemacht, den man sich als Schriftsteller kaum leisten kann. Nämlich, wenn man 20 ist, sollte man unbedingt dasselbe denken wie seine Generationsgenossen. Sonst wird es ganz schwer. Und wenn man eben dazu das nicht kann, weil man es für Quatsch hält oder weil man aus anderen Gründen da einfach keinen Zugang findet, dann wird es schwierig. Denn letztlich schreibt man ja für seine Generation.
Ja, also Fauser war in gewisser Weise dann doch auch ein Anarchist, denn er hat sich durch nichts beruhigen lassen, durch keine Ideologie, durch keinen Lebensentwurf, sondern er ist immer außen geblieben. Er hat das ja auch gewollt, diese Position.
Er hat es bestimmt gewollt. Und ob er nun immer außen geblieben ist in seinen letzten Jahren, ist insofern zu bezweifeln, als Fauser sicher einer der wirklich gut verdienenden deutschen Schriftsteller war. Denn wenn man bedenkt, dass es als Erfolg gibt, wenn sich ein Roman 5000 Mal verkauft und wenn man weiß, dass allein der Schneemann sich 250.000 Mal verkauft
hat. Das ist gewaltig, ja.
Dann muss man sagen, da hätte jemand alle Chancen gehabt, in die Mitte der Gesellschaft sozusagen vorzudringen. Ja. Er war auch am Schluss, Fauser hat in den 80er Jahren gut verdient, er hat ja auch Songtexte geschrieben, er war Redakteur bei Transatlantik. Es ging ihm materiell überhaupt nicht schlecht.
Mhm. Nun hatte ich eingangs schon gesagt, dass wir heute nicht ohne Grund Sie, Herr Weibel, als Biografen von Jörg Fauser hier im Doppelkopf haben. Ist Fauser ums Leben gekommen? Etwas ungewöhnlich, möchte man fast sagen, in den frühen Morgenstunden. Was ist damals passiert, Herr Weibel?
Ja, wir haben in der Biografie versucht, diesen Tag zu rekonstruieren. Man muss gleich sagen, dass es bei dieser Rekonstruktion Grenzen gibt, die vielleicht irgendwann mal überschritten werden können, aber im Moment wohl nicht. Fauser hat seinen Geburtstag gefeiert, er hat gearbeitet, er hat sich mit Freunden in einem Biergarten getroffen und er ist wie abends oft oder regelmäßig in die Schumannsbar in München gegangen. Da gab es einen berühmten Stammtisch von Heinz von Neuhaus. Heinz von Neuhaus war der Verleger von Transatlantik und Louis für die zwei Zeitschriften, für die Fauser beide geschrieben hat. Louis als sozusagen Soft-Porno-Zeitschrift mit aber großen, für heutige Zeit gar nicht mehr vorstellbaren Textstrecken hat eben Transatlantik finanziert. Na, da wurde gefeiert, nicht unbedingt Fausers Geburtstag, was mir jetzt auch erst nochmal aufgefallen ist, als ich für diese Sendung unsere Biografie gelesen habe. Fauser ist irgendwann aufgestanden und hat gesagt, so, er geht jetzt nach Hause und ist in ein Münchner Gewerbegebiet und Puffgebiet gegangen, denn Fauser war ein, muss man sagen, ein regelmäßiger Puffgänger, weil ihn dieses Milieu also schon von früh an fasziniert hat und viele seiner Romane spielen ja auch in dem Milieu, in der Halbwelt. Na, und dann verliert es sich. Dann weiß man eben nur noch, dass er irgendwann auf einer innerstädtischen Autobahn die direkte Verbindung zwischen diesem Gewerbegebiet und seiner Wohnung darstellt, lief und dann vor einen Lastwagen geriet.
Wenn ich jetzt sage, dass Jörg Fauser, dieser Rebell im Kohler Hinterland, auch einmal einen Auftritt in Dieter Thomas Hecks legendäre Hitparade hatte, dann ist das, nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, doch etwas überraschend. Herr Weibel, was steckt denn hinter dieser Geschichte und vor allem wer?
Jörg Fauser hat Songtexte geschrieben für Achim Reichel, auch für Veronika Fischer, was weniger bekannt ist. War mit Achim Reichel auch gut befreundet und als sich dann der Song Der Spieler unerwarteterweise die Hitparaden stürmte, obwohl er natürlich, wie es oft so ist, eigentlich vom Format her und von der Länge und von dem Text her ihm keine Chancen gegeben worden waren, dann musste eben auch Achim Reichel eingeladen werden, so waren die Regeln. Und Jörg Fauser hat die Gelegenheit gern genutzt, da mitzugehen und wurde ein großer Fan von Dieter Thomas Heck. Weil er sagte, wenn es einen Profi gibt, dann ist es der. Ja, der ist wirklich der Einzige, der so amerikanischen Showmastern gewachsen ist, wie der das hier durchzieht, diese Sache.
Jörg Fauser und Achim Reichel, damit sind wir bei der Musik angelangt, Herr Weibel. Erst einmal vielen Dank für diese ersten Ausführungen zu Jörg Fauser. Eine spannende, eine sehr vielsagende Lebensgeschichte, die Sie in einer Biografie zusammen mit Matthias Penzel schildern. Darauf kommen wir im zweiten Teil unseres heutigen Doppelkopfs noch einmal zurück. Doch jetzt erstmal zur Musik. Achim Reichel haben Sie uns nicht mitgebracht und ich glaube auch keinen Song, der in Dieter Thomas Hecks Hitparade damals Erfolg hatte.
Ja, ich habe Musik mitgebracht von Randy Newman, Lonely at the Top. Ich denke, es wäre ein Lied, was Jörg Fauser, wahrscheinlich hat das auch gekannt. Ich denke, es hätte ihm gut gefallen, in so dieser Mischung aus diesem Sarkasmus und aber auch die so eine Redlichkeit, die für mich Randy Newman immer verkörpert hat in diesem Musikbusiness. Und was so eine Musik ist, die mich begleitet seit ein paar Jahren.
Ja. Randy Newman, Lonely at the Top, aus dem Album Sail Away aus dem Jahre 1972.
I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause and all the praise and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top.
Sie hören die Sendung Doppelkopf. Heutiger Gast ist der Berliner Autor und Jörg Fauser-Biograf Ambros Weibel. Am Mikrofon Thomas Plaul. Gehört haben wir eben Randy Newman mit seinem Song Lonely at the Top. Nun haben wir im ersten Teil, Herr Weibel, der heutigen Sendung schon einige Geschichten aus dem Leben des Rebells im Cola-Hinterland gehört, wie Sie Ihre Jörg-Fauser-Biografie überschrieben haben. Wir wollen uns jetzt noch ein wenig konkreter mit seiner Literatur, mit seinem Werk selbst beschäftigen. Jörg Fauser hat insgesamt, ich glaube, 6 Romane verfasst, wobei der letzte die Tournee Fragment geblieben ist. Er hat zahlreiche Erzählungen geschrieben, Gedichte, Hörspiele und auch ganz wichtig, sehr viele Reportagen und Essays. Herr Weibel, wenn Sie das literarische Werk Jörg Fausers als Ganzes betrachten, gibt es darin so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, eine ästhetische oder politische Kernidee, einen Leitgedanken oder etwas in dieser Art?
Also ich denke, für Fauser typisch ist, dass er ein Schriftsteller ist, der lernt, der sich nicht auf einen Stil versteift, sondern der eigentlich recht methodisch vorgeht, der in den Essays und Rezensionen klärt, was könnten Vorbilder sein, wo an welcher Literatur kann ich mich orientieren, und dabei eben die amerikanische Literatur vor allem für sich entdeckt, also vor allem dann auch eben vor allem die Hardboiled-Kriminalliteratur und die aber als politische Literatur liest. Nämlich als Möglichkeit, überhaupt noch politische Zusammenhänge darzustellen und unters Volk zu bringen. Und von so einer theoretischen Grundlage bringt er die dann mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Dann entstehen die Geschichten, die ich auch vorher schon ansprach, so die Geschichten aus den 70er Jahren, aus dem Frankfurter Milieu. Und dann fühlt er sich fit, eine Figur in den Mittelpunkt zu stellen und um die einen Roman zu bauen. Der Schneemann, der Blum. Die Hauptfigur in dem Roman. Und dieser Blum bewegt sich aber auch wiederum durch Orte, durch Landschaften, die Fauser vorher schon für Reportagen erkundet hatte. Und so setzt sich das dann eigentlich fort, dass Fauser sich immer zwischen dem Journalismus und seiner Literatur die Bälle zuspielt und gleichzeitig natürlich lernt, wie kann ich komplexere Formen bauen, was dann in der Tournee, dem leider fragmentgebliebenen Roman, wo er wirklich zu recht großer Form aufläuft, wo er eben drei Handlungsstränge aus drei völlig verschiedenen Milieus ineinander verschlingt und zusammenbringt. Eine philosophische Leitidee kann ich nicht sagen. Sich bei Fauser ist, gibt es sicher so einen Grundstock der Melancholie und des Verlassenseins. Und das ist bestimmt eine Idee, die er eher mit Männern zusammenbringt als mit Frauen, wobei das in der Tournee auch nicht mehr stimmt. Denn in einem, möglicherweise dem wichtigsten Handlungsstrang der Tournee, spielt eine Frau die Hauptrolle. Und eine, wie ich finde, auch ziemlich glaubwürdig und gut geschilderte Frau. Übrigens eine Journalistin.
Jetzt hat Fauser ja diesen schönen Satz geschrieben: Wenn Literatur nicht bei denen bleibt, die unten sind, kann sie gleich als Partyservice anheuern. Das war also schon so ein Bekenntnis dazu, das Leben bei den Menschen zu suchen, die Stoffe bei den Menschen zu suchen.
Natürlich, also Literatur sollte was sein, was tatsächlich gebraucht wird, ein Lebensmittel sein, hat er auch mal geschrieben. Eben, man geht zum Einkaufen, man kauft sich da sein Fleisch und hier sein Gemüse und da sucht man noch einen Wein. Und wenn man dann den Wein ausgewählt hat oder das Bier, dann geht man zum Buchstand und sagt, was würde denn da heute dazu passen? Und das kauft man dann. Das steht natürlich auch im Gegensatz wiederum, weil ich nochmal auf diese Polemik eingehen möchte, zu dem, wie Literatur sonst hier so behandelt wird, ja. Oder behandelt wurde, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da hat sich auch durch Fauser viel dran geändert. Dass eben ein erfolgreiches Werk dasjenige ist, was möglichst viele Preise und positive Kritikerstimmen einfängt und nicht das, der Versuch, sozusagen eine anständige Literatur zu schreiben, die sich aber auch gut verkauft. Und das hat Fauser eben geschafft und war dabei in vieler Hinsicht viel innovativer als die vom Literaturbetrieb abhängenden, einfach weil er offen war für die Einflüsse der Popkultur. Und ein paar Jahre nachdem Fauser stirbt, sprechen auch alle Literaturkritiker plötzlich Anfang der 90er Jahre nur noch von der Popliteratur. Und ja, dann kann man sagen, Fauser war auf dem richtigen Weg.
Ja, er hatte ja gerade auch mit seinem Kriminalroman Der Schneemann, den hatten wir schon erwähnt, oder Das Schlangenmaul, hat er ja gerade diese realistische Milieuschilderung auch in die deutsche Literatur wieder eingebracht. Orientiert an den amerikanischen Dashiell Hammett, Raymond Chandler.
Genau. Und er hat es aber kombiniert natürlich, denn man kann nicht nur realistisch die Umgebung schildern, sonst wird das Ganze ein sozialkritischer Report, der mit Literatur nichts zu tun hat, sondern er hat eben auch Typen geschaffen, die man nicht mehr vergisst. Diesen Blum aus dem Schneemann, das ist eben eine Gestalt, die sich wirklich einprägt, die nicht nur dazu da ist, irgendwie als Sprachrohr zu dienen, um Realität zu schildern, sondern der hat einen ganz eigenständigen künstlerischen Wert. Das ist für mich eine der großen Figuren in der deutschen Nachkriegsliteratur, dieser Blum, der auch diese 68er-Generation nochmal mit aufnimmt. Denn Blum ist so ein gescheiterter 68er, der eben nicht Lehrer geworden ist, aber auch nicht auf der Straße niedergeschossen, sondern der eben seine kleinen Geschäftchen macht, keinen Anschluss findet so an die wirkliche Welt des großen Geschäfts, sondern der eben so ein bisschen vertretermäßig da rumreist, ein bisschen schäbig, ein bisschen unehrlich natürlich auch, aber dann gegen Ende des Romans eben mit einer ganz großen moralischen Kraft. Genauso der Harry Gelb, sozusagen das alte Ego von Fauser in Rohstoff. Ne? Das sind ja auch irgendwie Märchenstoffe, der Held, der eben sein Ziel vor Augen hat und dem alle möglichen Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und der aber weiter durchgeht. Also ich würde sagen, es ist eben eine Verbindung, die für die 80er Jahre, muss man sagen, nicht untypisch war. Eine Verbindung von einerseits einer Märchenfigur oder einem klassischen Helden und einem wirklich en Detail beobachteten bundesrepublikanischen Alltag. Fauser wusste einfach, wovon er schreibt, weil er an diesen Orten wirklich war und weil er sie nicht nur aus der Zeitung entnommen hat.
Weil er sie auch gelebt hat, richtig gehen.
Weil er sie gelebt hat und weil er natürlich auch das Talent hatte, das, was er gesehen hat, auch in Worte zu bringen. Ja. Klar, da, ohne das geht's nicht. Und das hatte Fauser nun mal.
Das war dieser Rohstoff, nicht? Der Titel dieses Romans, der ja ein sehr autobiografischer Roman auch ist, ist ja sehr vielsagend. Rohstoff, das ist der Stoff, der sozusagen da am Boden ist, den man aufgreifen muss und auch bearbeiten muss.
Genau, Rohstoff, der Titel kommt allerdings nicht unbedingt direkt von Fauser, sondern entstand in der Zusammenarbeit mit seiner Lektorin. Der ursprüngliche Titel war Der Schreiber. Denn als Fauser Rohstoff geschrieben hat, war er Redakteur beim Tipp, dem Berliner Stadtmagazin, Kulturmagazin, und war dann plötzlich damit konfrontiert, dass er als Redakteur mit lauter 20-Jährigen konfrontiert ist, die ihm da Texte anbringen. Und da dachte er, Mensch, zu diesem Thema hast du doch auch was zu sagen, so ging es dir doch auch mal. Und so entstand die Idee, eigentlich sozusagen die entscheidenden Jahre seines Schriftstellerlebens das als Grundlage, als Rohstoff für einen Roman zu nehmen. Und nachdem da auch seine Heroinsucht geschildert wird, war es dann eine gute Wahl, eben den Titel Rohstoff zu nehmen. Der Bezug ist ja klar.
Rohstoff, Heroin, Sie haben vorhin den Namen Burroughs schon genannt, William S. Burroughs. Auch Charles Bukowski spielt für Fauser eine ganz wichtige Rolle. Er hat die beiden Autoren ja auch persönlich gekannt.
Er hat beide besucht, ja. Er hat Burroughs besucht in London und er hat Bukowski zweimal getroffen in den USA. Ja, ich denke, das sind so zwei ganz große Leitbilder für ihn, auch vom Stil her. Also der Fauser in der Burroughs-Phase ist jemand, der wirklich ein schmales Männchen, der in Nadelstreifenanzügen sich in den Berliner Hippie-Kommunen bewegt. Fauser war ja nicht zuletzt, einer seiner Berufe war ja auch Dealer. Er hat auch viel mit harten Drogen gedealt. Und dann gibt es die Ablösung von diesem Burroughs-Vorbild, immer perfekt angezogen, zu Bukowski, der sozusagen das Gegenteil von all dem darstellt. Ja. Und dem entspricht natürlich auch die Droge. Denn als Burroughs Junkie geschrieben hat und heroinsüchtig war, war Heroin eben keine Massendroge, wie es dann mit den Kindern vom Bahnhofszoo sich so entwickelte. Und Fauser wollte dann eben zu den Massen. Und da war Bukowski der richtige Mann. Wobei natürlich Bukowski auch ein großer Stilist ist. Den kann man jetzt auch nicht als Säuferdichter abqualifizieren. Und viele Legenden, die sich so um Bukowski ranken, sind ganz bewusst in die Welt gesetzte Legenden, weil sich sowas eben gut verkauft. Da muss man auch bei Fauser immer wieder aufpassen, denn Fauser wusste schon, was man dem Publikum liefern muss, damit man zum Mythos wird.
Bevor wir zum zweiten Musiktitel kommen und uns danach auch ein wenig über Sie als Autor selbst unterhalten wollen und eben nicht nur als Fauser-Biograf, möchte ich Sie doch fragen, weshalb Sie denken, dass Jörg Fauser auch heute noch oder heute wieder lesenswert ist?
Sie hatten mich ja am Anfang gefragt, wer war Jörg Fauser? Und ich habe ganz bewusst gesagt, Jörg Fauser war ein deutscher Schriftsteller und kein Kultautor und kein Alkoholautor und kein Heroinautor. Wenn man die Essays liest von Fauser, vor allem die Literaturessays, die ja auch in dem eigenen Band erschienen sind, im Verlag Neue Kritik, dann merkt man einfach, dass es einer der großen deutschen Stilisten ist. Und wenn man das dann inhaltlich liest, dann würde ich auch sagen, er ist einer der großen deutschen Moralisten. Ne? Ob man nun diese Moral, die er da hat, teilt oder nicht, das ist ja wieder eine andere Frage. Aber ich würde schon Wert darauf legen, dass Fauser nicht für eine bestimmte Klientel lesbar ist. Das muss man einfach mal überwinden und auch sozusagen die alten Gräben dazuschütten, sondern Fauser ist einfach ein wunderbar zu lesender Autor, der gerade diese 60er, 70er, 80er Jahre in der Bundesrepublik hervorragend beschreibt.
Vielen Dank, Herr Weibel, für diese Ausführung zu Jörg Fauser. Wir kommen sicherlich, wenn wir auch über Sie und Ihre Literatur sprechen, noch einmal auf Jörg Fauser zurück. Bevor wir also fortfahren mit dem Gespräch, gehen wir noch mal zu Musik. Als ersten Titel hatten Sie uns einen Song des amerikanischen Musikers Randy Newman vorgestellt. Und jetzt kommen wir zurück nach Europa, nach Italien.
Ja, ich habe noch ein Lied mitgebracht von Lucio Battisti. Lucio Battisti ist, oder war, muss man sagen, denn er ist leider schon tot, ist aber in Italien ähnlich bekannt wie, sagen wir mal, hier Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer. War sozusagen neben Adriano Celentano der große Sänger der 60er, 70er Jahre. In den 80ern ist er dann ein bisschen, hat er sich zurückgezogen. Und es ist Musik, die ich ganz gerne höre und nachdem ich auch selber lange in Italien gelebt habe, habe ich dazu ein bestimmtes Verhältnis.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Troppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile, stai come me, e ci scappa da ridere.
Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul, Gast heute im Studio der Schriftsteller Ambros Weibel. Lucio Battisti haben wir eben gehört, ein italienischer Liedermacher. Und mit Italien sind Sie auch eng verbunden, Herr Weibel. Sie sind, das darf ich sagen, 1968 in München geboren. Sie haben in München, Marburg und eben Venedig Germanistik und Romanistik, genauer Italianistik, studiert. Und Sie haben in Ihrer Studienzeit in Marburg immer wieder als Schauspieler und Regisseur mit freien Theatergruppen gearbeitet und dort auch das Theaterzentrum Waggonhalle mitgegründet. Heute leben Sie in Berlin. Wenn man Ihre literarischen Texte liest, dann stößt man darin auch auf Jörg Fauser, sei es als Anspielung, als Zitat oder auch in Form eines Mottos. Wie eng ist denn Ihre literarische Verbindung zu Jörg Fauser? Wie sehr ist die intensive Beschäftigung mit diesem Autor auch in Ihr eigenes Schreiben eingegangen?
Also ich hatte nach der Biografie das Gefühl, dass dieser ganze Stoff, den man da über ein Leben angesammelt hat, dass der noch nach einem anderen Ausdruck verlangt. Und in dem Leben Lums ist hauptsächlich eine Geschichte, die eigentlich eine Lesereise von mir nach Münster schildert, bei der mir dann Harry Gelb, also Jörg Fausers alter Ego, zur Seite steht. Und für mich ist es sehr schön, dass mir diese Geschichte gelungen ist, weil da eben nochmal ein persönlicher Zugang zu Jörg Fauser, weil ich den da gestalten konnte, den ich in der Biografie so nicht gestalten konnte, denn die Biografie ist ja letztlich, auch wenn sie einen literarischen Anspruch hat, ein Sachbuch. Denn es ist die erste Biografie über Jörg Fauser und es sollten so wenig Fehler wie möglich drin sein, was jetzt natürlich nicht ganz gelungen ist, aber ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und sonst bin ich eher wieder dabei, mich von Fauser abzukoppeln, denn, oder ich habe mich davon schon emanzipiert. Es wird immer einer der Einflüsse sein, die dann eine Rolle spielen bei meinem Schreiben, aber das Leben geht weiter und kommen immer neue Einflüsse und andere Ideen. Aber insofern ist Fauser, kann ich nicht sagen, mein Vorbild. Ich bin auch ein anderer Typ und es ist für mich eine wichtige Gestalt in meinem Leben. Ja.
Einen anderen Ausschnitt aus Ihrem Leben, Herr Weibel, ist eine Begebenheit, die Sie literarisch ganz offen und direkt verarbeitet haben. Im letzten Text Ihres Buches Leben Lums, und der ist mit Glosse Leipzig überschrieben. Sie hatten 1995, da waren Sie 27 Jahre alt, einen der begehrten Studienplätze am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig angeboten bekommen, dem früheren Johannes R. Becher Institut, und Sie haben dieses Angebot damals ausgeschlagen. Was waren denn die Beweggründe für diese doch recht überraschende Entscheidung gewesen?
Ja, also um mich nicht in ein falsches Licht zu stellen, wenn ich mich recht erinnere, dann war das überhaupt die erste Aufnahmeprüfung für das neue, also als Literaturinstitut neu eröffnete Institut. Das heißt, die Studienplätze waren damals wahrscheinlich noch nicht so umkämpft, wie sie es heute sind. Ich habe das in dieser Erzählung geschildert und es ist nicht ganz leicht, das sozusagen auf den Punkt zu bringen, denn meine Gründe, das damals abzulehnen, sind mir sozusagen auch erst klar geworden, als ich diesen Text geschrieben habe. Ich hatte ein bestimmtes Verhältnis zur DDR, vor allem zur DDR-Literatur. Ich bin auch 1988 noch 2 Wochen lang mit dem Fahrrad durch die DDR gefahren, von Berlin nach Rostock und wieder zurück. Und für mich war so, als ich eben anfing zu lesen, eigentlich prägend die DDR-Literatur, auch die sozusagen klassische DDR-Literatur, also Brecht vor allem. Und bin auch öfter nach Ostberlin gefahren, um ins Berliner Ensemble zu gehen. Als ich dann nach Leipzig kam, hatte ich den Eindruck, hier wird also ohne die real existierende DDR versucht, ein Bild von DDR-Ästhetik aufrecht zu erhalten, was mir dann völlig veraltet schien, wo mir dann schien, ich kann hier eigentlich nichts mehr lernen. Was mich an Leipzig immer sehr gereizt hatte, war Literatur in der DDR zu studieren, um diesen Zwiespalt da zu spüren, was ist das eigentlich, du liebst diese Literatur, du reist in diesen Staat ein und hast erstmal Angst vor der Volkspolizistin, die dich da seltsame Sachen fragt. Andererseits ist sie eigentlich ganz nett. So hat sich das dann ja auch peu à peu erschlossen. Und dann war das eine spontane Entscheidung, dass ich sagte, ich kann da eigentlich nicht hingehen. Ich habe da eigentlich nichts mehr verloren. Ich habe da nichts zu lernen. Das, was ich da hätte lernen können, habe ich schon gelernt. Und habe das aber auch oft wieder bereut, weil ich dachte, klar, es gibt immer handwerkliche Dinge zu lernen, die jenseits der Ideologie stehen, die es vielleicht wert gewesen wären. Ja. Ich will auch nicht gegen die damaligen Leiter da polemisieren, wobei die dann auch, glaube ich, relativ schnell das Handtuch geworfen haben und gemerkt haben, dass es keinen Sinn hat. Man kann eben nicht das Johannes-Robert-Becher-Institut umbenennen und dann irgendwie in ein ganz neue Verhältnisse transportieren. Da werden dann eben auch andere Sachen gelehrt und da wird auf eine andere Art und Weise gelehrt. Das war eben vorbei.
Jetzt sind Sie von Beruf Schriftsteller, aber Sie finanzieren Ihr Leben auch noch durch ganz andere Dinge. Und da gibt es eine Geschichte, Herr Weibel, die wir am Schluss der heutigen Sendung unseren Zuhörern nicht vorenthalten sollten. Die fand ich ziemlich klasse, als ich davon gehört habe. Ihre Erfahrungen als Schauspieler kommen Ihnen ja heute auch bei einem etwas auch ungewöhnlichen Job zugute, dem Sie in der Berliner Charité nachgehen.
Ja, ich bin Simulationspatient an der Berliner Charité.
Simulationspatient.
An der Berliner Charité gibt es einen Studiengang, der nennt sich Reformstudiengang Medizin. Und dort sollen junge Ärzte lernen, eine andere Art der Gesprächsführung, eine andere Art der Anamnese, überhaupt eine andere Art der Kontaktaufnahme mit den Patienten. Und um ihnen das zu ermöglichen, dass sie das lernen können, gibt es eben Simulationspatienten, die bestimmte Krankheitsbilder sozusagen ihnen vorspielen, meistens psychosomatische Krankheitsbilder. Denn wenn sich jemand einen Arm gebrochen hat, dann wird der Arzt das schon erkennen. Da muss man nicht so viel reden, aber wenn eben jemand ein psychosomatisches Krankheitsbild hat, wird es komplizierter. Na, und das spiele ich dann und gebe dann meinem Arzt nach bestimmten Vorgaben ein Feedback, was ihm dann ermöglichen soll, seine Gesprächsführung zu überprüfen und ein besserer Arzt zu werden.
Wenn die Medizinstudenten dann richtig diagnostizieren, sind die Studenten dann so gut oder war ihre schauspielerische Leistung dann so gut?
Es geht nicht darum, dass sie irgendwas richtig diagnostizieren. Also das ist auch nicht das Kriterium dann bei den Prüfungen, soweit ich das da verstanden habe, sondern es geht wirklich darum, ob sie sozusagen angemessen mit der Situation des Kranken umgehen.
Das ist eine besondere Variation von der eingebildete Kranke, nur nicht auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sondern im Krankensaal.
Ja.
Herr Weibel, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch bei uns im Doppelkopf auf HR2. Aber bevor wir Sie wieder von der Main-Metropole in die Spree-Metropole von Frankfurt nach Berlin entlassen, gehen wir musikalisch in Ihre Heimat zurück nach Bayern mit einer Gruppe, die mit dem Freistaat Bayern in einer Art Hassliebe verbunden ist.
Genau, also ich habe zum Schluss noch was mitgebracht von der Biermöselblasen, die ja sowohl Solo auftritt, aber auch bekannt ist als sozusagen Begleitband von Gerhard Polt. Und ja, die das ganz gut machen, sagen wir mal, das ist ja auch schon wieder ein Klischee, dass es eben auch dieses rebellische Bayern gibt und so weiter. Das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter dazu sagen. Natürlich gibt es das, es gibt ja auch das konservative Hessen im Volksstaat Hessen. Und ja, und nachdem ich ja noch zum Schluss ein Instrumentalstück mitbringen sollte, schien mir diese Mozart-Version, ich glaube, es ist der Vater Mozart, schien mir das ganz angemessen.
Vielen Dank nochmal, Ambros Weibel. Und mit den Biermöselblosen, da Mozart heißt der Titel,
da Mozart, genau,
verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Blaul.
Die Satzbezeichnung lautet Allegro moderato con spirito ma non troppo. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.